Hallo und herzlich willkommen zu unserem zweiten Podcast mit dem Sean.
Ja, und mit dem
Gone. Das bin dann wohl ich. So, heute geht es um den 100-jährigen Krieg, eine gewaltsame Auseinandersetzung zwischen zwei mächtigen Ländern, nämlich England und Frankreich. Der 100-jährige Krieg, der ging vom Hochmittelalter bis ins Spätmittelalter, von 1337 bis 1453. Was war die Ausgangslage? England und Frankreich waren eigentlich, ja, ich werde jetzt nicht sagen Verbündete, aber England hatte große Besitzungen in Frankreich.
Ja, das kann man so grundsätzlich sagen. Die großen Besitzungen, vielleicht als Detail, sie waren halt sehr verbandelt in den Familiendynastien.
Genau, und in Frankreich war dann halt der Stand, in Frankreich gab es einen König und der englische König, der König von England war in Frankreich ein Lakai des französischen Königs. Und das ist meistens nicht so gut, wenn ein König in einem anderen Land Besitzungen in einem anderen Land hat. Naja gut, was ist passiert? In Frankreich starb der König Karl IV. Und der hatte keinen Sohn, keinen direkten Erben. Und jetzt gab es zwei Personen, die meinten, der Thron gehöre ihnen. Und zwar war das einmal der französische Philipp VI., der war nämlich Cousin des verstorbenen Königs. Und der englische König Edward III., der war ein Enkel des ehemaligen Königs. Jetzt muss man dazu sagen, der ehemalige König hatte Söhne und er hatte auch eine Tochter. Und der Edward war der Sohn dieser Tochter. Und die haben beide Anspruch jetzt auf den französischen Thron erhoben. Und man wusste nicht so genau, wer jetzt da tatsächlich der rechtmäßige Erbe ist. Also was macht man, wenn man es nicht weiß? Man fragt erstmal die Stände. Ne? Adel, Klerus, Bürgertum, einmal abgefragt, wer ist der rechtmäßige.
Ich hätte jetzt gedacht, man gibt sich auf Schnauze. Auf Fresse!
Genau, das kommt hinterher. Ne? Auf die Schnauze geben macht man hinterher, aber erstmal fragt man die Stände. Und die haben gesagt, nach dem saalischen Erbrecht, Frauen sind aus einer Erblinie ausgenommen. Da Edward III., der Sohn der Tochter des ehemaligen
französischen Emanzipation.
Gab es damals leider noch nicht. Er war der Sohn der Tochter und damit war er ausgenommen und damit haben die Stände Frankreichs gesagt, dass ein französischer König über Frankreich regieren sollte. Gut, dann hat sich erstmal da so ein bisschen, gab es dann irgendwie schottischen Unabhängigkeitskrieg und England wollte da einfallen, Frankreich hat da so ein bisschen unterstützt.
Ja, so ein bisschen Unabhängigkeit.
Genau, und dann gab es da irgendwie so einen französischen Exilanten, den England aufgenommen hat, das fanden die Franzosen gar nicht so nice. Und die haben dann irgendwann gesagt, so jetzt ziehen wir die englischen Besitzungen ein. Ne, die haben sich dann der Reihe nach hier Aquitanien, das ist so Südwesten Frankreichs, damals Englisch, haben die dann der Reihe nach eingezogen. Und daraufhin hat dann Edward III. Einen Thronanspruch erhoben und ist in Frankreich eingefallen. Es gab erst ein paar Seeschlachten, dann ist er mit seinem Heer in der Normandie gelandet und hat die Franzosen erstmals in der Schlacht bei Crécy geschlagen. Ich entschuldige mich jetzt mal, wenn ich nicht alle französischen Begriffe richtig ausspreche. Ich glaube, es ist Crécy. Auf jeden Fall hat er die Franzosen dort mit Hilfe seiner Langbogenschützen vernichten niedergestreckt.
Keine Sorge, also die französischen Begriffe sind generell etwas schwieriger. Okay. Ich bin auch gerade dabei im Prozess ein bisschen Französisch und es ist wirklich sehr anders auszusprechen als Deutsch. Vor allem als Deutsch, der so zarte gewohnt ist, wäre das Französische wirklich sehr
wahrscheinlich für die Franzosen genauso schwierig, deutsche Wörter auszusprechen. So, und dann gab es halt nach dieser Schlacht bei Crécy gab es noch eine Reihe weiterer Scharmützel, sag ich jetzt mal, und das endete dann in der Belagerung, also dieser Feldzug von Edward III. Endete in der Belagerung von Carlet und nach 11-monatiger Belagerung ist dann die Stadt auch an England gefallen.
Da vielleicht ein Einschub von mir. Natürlich hast du jetzt mit der Betonung gesagt, aber ich glaube, das ist dann mehr so Calais. Also nicht Calais, also wie Calais? Mit K, sondern wirklich so Calais. Aber es ist jetzt auch nicht so wichtig.
Den machen wir weiter. Es spricht man nicht aus dem Französischen. Es spricht man nicht.
Ja, deswegen Calais.
Aber gut, wie auch immer die Stadt heißt, genau. Sie liegt an der Grenze zu Belgien.
Und so, an der Küste.
Danach kam ein sehr unerwarteter Verbündeter Frankreichs, nämlich die Pest. Die Pest kam und dadurch wurden die Kampfhandlungen vorerst eingestellt. Es starben in Europa ein Drittel der Bevölkerung, starben an der Pest. Ja. Als die Pest dann vorüber war, unternahm...
Dazu eine kleine Frage. Direkt bei der Pest hast du da auch ungefähr dann einen Vergleich zu... Wie viele Leute haben damals ungefähr in Europa gelebt im Vergleich zu heute?
Boah, ich weiß nicht.
Weil du sagst ja ein Drittel.
Also ein Drittel der Bevölkerung ist gestorben. Ich meine, es waren irgendwie so 20 bis 30 Millionen Pesttote.
Oder vergleichen wir es mal mit Corona. Corona hat ja irgendwie also, Deutschland aktuell in Richtung, oder zum Beispiel die USA, 100.000 Tote.
Ja gut, aber Corona rottet jetzt nicht ein Drittel der Bevölkerung aus.
Ja, im Verhältnis gesehen. Aber ich glaube, damals kann man das, glaube ich, schon fast von der Bevölkerung, die es im damaligen mittelalterlichen Europa gab, ähnlich sehen. Ähnliche Zahlen auf jeden Fall.
Also von der Gesamtzahl der Opfer vielleicht.
Das aber natürlich nicht in Relation zur tatsächlichen Bevölkerung.
Ja, gut. Also ich würde sagen, ja, Corona ist jetzt natürlich... Es ist auch eine Pandemie, die sich hier pandemisch ausbreitet, hat die Pest damals auch gemacht. Aber wie gesagt, es war anscheinend so schlimm, dass dann wirklich auch Kampfhandlungen eingestellt wurden wegen dieser Seuche. Gut, nach der Epidemie kam dann der sogenannte Schwarze Prinz, der Prinz von Wales. Der ist dann auch gelandet mit einem Heer, und zwar in Aquitanien und in Nähe Bordeaux, also im Südwesten Frankreichs, und hat da dann auch eine Reihe von Schlachten geschlagen, unter anderem die Schlacht bei Poitiers. Und in dieser Schlacht hat er den französischen König gefangen genommen. Er war damit eine englische Geisel. Und dann gab es den Friede von Brétigny, glaube ich, dass das so ausgesprochen wird. Und in dem wurde dann beschlossen, dass quasi Frankreich, England eine hohe Lösegeldsumme zahlt und weite Teile Südwestfrankreichs an England abtritt, die nun nicht mehr Besitztümer Frankreich sind, also das dann quasi, sondern eigenständig englisches Land ist und ebenfalls auch Calais an England abtritt. Im Gegenzug dazu verzichtet Edward III. Auf den französischen Thron. Und damit war dann erstmal eine leichte Waffenruhe eingekehrt. Das änderte sich, als dann in Kastilien, dem damaligen Spanien, ein französischer Verbündeter auf den Thron kam. Fanden die Engländer nicht so gut, vor allem weil Kastilien auch eine sehr schlagkräftige Flotte hatte. Und haben dann versucht, zusammen mit Portugal im kastilischen Bürgerkrieg sozusagen das wieder umzukehren. Und als die Franzosen dann sozusagen mit Hilfe der Kastilier die englischen Schiffe geschlagen hatten, haben sie auch weite Teile zurückerobert. Und dann wurde auch ein offizieller Frieden abgeschlossen. Und in dem war dann halt festgelegt, dass weite Teile Aquitaniens wieder zurückgingen an Frankreich.
Dazu vielleicht ein kleiner Einwurf, muss man das vielleicht, möchte ich das nochmal so ein bisschen storyline, und das war damals Kastilien, noch Kastilien, der Vorläufer von Spanien, falls man das nicht weiß. Kastilien ist eine Union aus den Königreichen Kastilien und Aragon, ist dann das Königreich Spanien entstanden, wie wir es heute
Genau.
kennen. Portugal hat damals auch schon existiert, und grundsätzlich will ich das halt nur mal dazu erwähnt haben, dass das kurz bevor die Hochzeit des Kolonialismus angefangen hat, oder die Zeit der Entdeckung halt angefangen hat, alles stattfindet.
Genau, damals noch. Also damals Kastilien, heute Spanien. So, was ist dann passiert? Das war jetzt sozusagen die erste Phase des Hundertjährigen Krieges. Danach gab es erstmal einen Frieden. Man kann sagen, aus dieser ersten Phase sind die Franzosen insgesamt, wenn man jetzt mal von diesem Zwischenfrieden da absieht, insgesamt als Sieger herausgegangen. Sie haben weite Teile zurückerobert und sind dann auch, haben natürlich die Engländer nicht ganz von ihrem Kontinent vertrieben, aber sind da erstmal gut bei weggekommen. Bis dahin irgendwelche Fragen?
Ja, ich habe ja schon immer mal wieder so das eine oder andere eingeworfen, auch für die Einordnung im Zeitalter des Kolonialismus. Grundsätzlich habe ich dazu keine Fragen, außer vielleicht, dass du noch mal ganz kurz anschneidest. Wieso haben die Franzosen denn dadurch direkt gewonnen? Weil sie haben ja dann trotzdem alles in allen Land verloren, was permanent nicht mehr unter ihrer Jurisdiktion liegt.
Ja, also wie gesagt, dieser Friede von Brétigny, das war so ein Zwischenfriede, der hat nicht lange angehalten. Es
Ach
ging darum,
so,
dass das
das hatte ich so
ist,
nicht verstanden. Okay, gut,
also die
dann ist diese Frage
Franzosen haben
geklärt.
quasi dadurch, dass sie plötzlich einen Verbündeten auf den kastilischen, also auf dem spanischen Thron hatten, haben sie neue Hoffnung geschöpft, wir können den Krieg, wir können das vielleicht doch wieder alles zurückerobern. Das ist ihnen dann auch gelungen.
Ja, dann würde ich sagen, let's go. Phase 2.
So, Phase 2 des Hundertjährigen Krieges, also die erste Phase hat mit Abstand am längsten gedauert. Jetzt kam Phase 2 und da waren zwei Sachen kamen dazu. Die haben das sozusagen begünstigt. Und zwar gab es in England einmal einen politischen Kurswechsel. Es gab jetzt nicht mehr Edward III., sondern es gab Heinrich IV. Und hinterher Heinrich V. von der Lancaster-Dynastie.
Ja, im
Und die
Rosenkrieg,
hatten.
ne?
Wie bitte?
Mit dem Rosenkrieg auch. Oder kommt das
Ja, das kam
später?
hinterher. Das kam
Oh,
hinterher nur noch.
okay.
Die hatten dann und die hatten Expansionsinteressen wieder in Frankreich. Das war der einmal in England. Und dann gab es in Frankreich ein Ereignis. Das war nämlich ein Bürgerkrieg zwischen den Armagnacs, die den französischen König unterstützt haben, und den Beaugeons, die sozusagen eigenständig waren. Und gab es einen Bürgerkrieg in Frankreich. Und dann ist Heinrich V. mit einem Heer in der Normandie gelandet und hat dann von der wahrscheinlich berühmtesten Schlacht in Frankreich, der Schlacht bei Azincourt, hat er dann die Franzosen vernichtend geschlagen. 6.000 Ritter sind verloren gegangen für Frankreich. Also das ist ja schon also
Das ist
6.000
eine echt große Zahl.
schwer
Vor allem,
gepanzerte
wenn man
Ritter.
bedenkt, dass die typischen Armeezahlen da nicht über die 20.000 hinausgingen.
Ja, das ist die andere Sache, aber es ging halt darum, es waren Ritter, es waren gut ausgebildete Soldaten, die Kavallerie, die bis dahin das Schlachtfeld dominiert hat, haben die Franzosen einfach mal
Okay.
6.000 von verloren.
Das ist natürlich massiv, wenn man seine Elitetruppen eigentlich komplett verliert, den größten
Genau,
Teil.
das ist. Und dann haben die Burgunder, die dann mit den Engländern paktiert haben, also die Burgunder waren sozusagen die zweite Partei des französischen Bürgerkrieges, haben dann mit den Engländern paktiert und die sind dann in Paris eingefallen und haben die Stadt erobert, sodass Paris quasi unter der Kontrolle der englisch-burgundischen Allianz stand.
Halt, stopp. Da muss ich jetzt
Ja.
nochmal einen kleinen Einwurf machen. Burgund, fragt man hier Burgund, kommt da nicht dieser Wein her? Nein, also auch heutzutage. Aber damals waren die Burgunder eine Art Nebenlinie, die durch einen anderen Erbkonflikt geschaffen wurde. Dadurch hat sich das Herzogtum von Burgund abgespaltet, wurde dann später einfach wieder in Frankreich integriert als Teil.
Genau, also Burgund ist.
Also deswegen hatten die halt ein Interesse daran, dass Frankreich an sich irgendwie zu unterminieren.
Genau, also
Frankreich damals war nämlich sehr stark gespalten in verschiedene Vasallen, die viel Land besaßen und kein richtig zentralisiertes Reich, wie man es im ursprünglichen Sinne kennt.
Burgund liegt an der Grenze zwischen Frankreich und dem damaligen Heiligen Römischen Reich Deutscher
Ja,
Nationen.
ich
Das
glaube,
war so
eine der Grenzen ist die heutzutage die Maginot-Linie, ne?
geografisch einzuordnen. Genau, die Maginot-Linie kam dann später, die liegt auch irgendwo zwischen Burgund und
Dem Heiligen Römischen Reich,
Frankreich.
aber ungefähr so bei diesen Grenzen. Das heißt, ihr könnt euch vorstellen, die
Wobei Burgund ist ein
östliche.
bisschen südlicher. Maginot-Linie ist Lothringen.
Oh,
Burgund ist ein
stimmt,
bisschen
du hast recht,
südlicher.
das ist ein Tacken über Burgund dann, okay.
Aber gut, ist dann, nur dass man das dann geografisch
Ja,
einordnen
nur dass man
kann.
halt den Einschub hat, wer sind denn diese Burgunder, kommt dann nicht dieser Wein her.
Auf jeden Fall, nach dieser herben Niederlage Frankreichs, mussten die Franzosen irgendwie, sag ich jetzt mal, Frieden schließen. Und dann hat man auch einen Frieden, oder sagen wir mal, einen Vertrag geschlossen, der Vertrag von Troyes, bei dem Heinrich der Fünfte zum Erben Frankreichs ernannt wurde. Also jetzt ist der englische König gleichzeitig der Erbe des französischen Throns. Das heißt, sollte der französische König sterben, ist sozusagen der Engländer der rechtmäßige Thronerbe. Das Problem, Heinrich der Fünfte ist vorher gestorben.
Ja.
Das war dann an der Stelle, ja, dann
Nicht optimal.
unglücklich und Heinrich der Sechste war dann eben nicht wirklich legitimer Thronfolger und der war auch noch sehr jung, sodass England keine richtige Regierung hatte, aber nichtsdestotrotz wurde der Krieg fortgesetzt. Und zwar ging es weiter gen Süden für die Engländer. Sie müssen jetzt vorstellen, Paris war erobert von den Burgundern und von den Engländern. Und jetzt kam es zur Belagerung von Orleans. Orleans,
Oh,
jetzt gibt es da
ja.
zu sagen, es gab die Loreline. Loire ist ein Fluss in Frankreich und es gab die Loreline. Bis dahin hatten die Engländer quasi die Franzosen nach unten, nach Süden hin abgedrängt. Und Orleans wird immer bezeichnet als der Schlüssel zum Süden Frankreichs. Und die sollte jetzt von den Engländern eingenommen werden. Und dann erhob sich.
Da vielleicht ein kleiner Einschub zur Betonung wieder Orléans und nicht Orleans. Das ist so ein bisschen jetzt diese New Orleans in Amerika. Aber
Stimmt,
das ist jetzt auch nicht
Orleans
so
ist der
wichtig.
englische Name.
Vielleicht kann
Orléans.
ich da schon mal ein
Orléans
bisschen
wird französisch
pre-shadowen.
ausgesprochen.
Ja, Orléans. Aber ein bisschen pre-shadowen. Vielleicht hören wir bald was von der gewissen Joanna.
Genau. Dann kam nämlich Joanna von Orléans. Die war dann sehr inspirierend und hat sozusagen den Franzosen neuen Mut gegeben. Man muss sich da, die Franzosen waren im Kampfgeist her enorm geschwächt. Ne? Die Hauptstadt ist gefallen, die Stadt der Könige, Reims ist damals gefallen. Und die englisch-burgundische Allianz schien den Krieg zu gewinnen. Und da waren natürlich die Franzosen sehr geschwächt. Und dann hat Joanna von Orléans hat dann entsprechend neuen Mut den Franzosen und die Belagerer von Orléans
Ja,
zurückgeschlagen.
das ist aber präzise nochmal eine Geschichte für eine andere Sache, aber auf jeden Fall jeder kennt halt die Joanna von Orléans.
Genau. Dann hat sie es geschafft. Der damalige französische Thronanwärter, sage ich jetzt mal, er war ja noch nicht König, war Karl der Siebte und der sollte in Reims gekrönt werden. Und sie hat es dann geschafft, Reims zu erobern und den König dort zu krönen und hat dann den Franzosen wieder wirklich wieder neuen Mut gegeben. Was haben die Franzosen dann noch versucht? Sie haben so ein bisschen Friedensverhandlungen mit den Burgundern geführt. Also so bisschen, wenn, die haben gesagt, wenn sich jetzt Frankreich und Burgund wieder einigen können auf etwas, dann wäre England isoliert. Mit dem damaligen burgundischen Herzog Philipp. Allerdings hat Philipp diese Friedensverhandlungen genutzt, um Verstärkungen nach Paris zu schaffen, von Burgund aus. Die Franzosen haben diese Friedensverhandlungen genutzt, um Angriffsvorbereitungen auf Paris zu treffen. Und letzten Endes haben
Ja,
sich dann
zwei
beide
dumme
gegenseitig.
ein Gedanke.
Genau, letzten Endes haben sich dann beide gegenseitig verarscht. Es endete damit, dass die Franzosen unter schweren Verlusten bei Paris zurückgeschlagen wurden. Dann hat der französische König gesagt, okay, wir müssen jetzt mit Burgund verhandeln, wir müssen mit ihnen kooperieren und
Jetzt
hat
aber wirklich.
Joanna von Orléans verboten, weitere Kriegshandlungen zu führen, um halt die Verhandlungen nicht zu gefährden. Daran hat sich Joanna von Orléans nicht gehalten. Sie wollte weiterkämpfen gegen die Invasoren und wurde dann durch eine Intrige quasi an die Burgunder verraten und dann an England verkauft. Für 10.000
In
Pfund.
Bezug der Story auf Johanna empfindet man das als wirklich sehr dämlich, dass die Leute ihre Retterin oder die da nicht richtig viel gemacht hat, verkauft haben, aber das waren halt damals einfach die
Ja, ich
politischen Machtspiele.
bin mir nicht sicher, ob das so bekannt wurde in der französischen Bevölkerung zu der Zeit, dass die wirklich da verkauft, verhökert wurde an die Engländer.
Ja,
Ja,
das war damals nicht so bekannt, aber man weiß es
was
halt
haben die
heute.
Engländer mit ihr gemacht? Sie haben sie verbrannt.
Ja, es war nämlich eine ganz, ganz geschickte Art, weil Johanna so ein bisschen sich als göttliche Abgesandte dargestellt hat
Genau.
und
Sie
dann
war
hat man sie
dann
halt vor das Kirchengericht gestellt und naja.
war
Eine
eine
Frau,
Ketzerin.
die im Auftrag Gottes unterwegs ist, zu der Zeit, schwierig.
So, das war natürlich dann ein Märtyrertod. Und am
Hat
Ende,
für
das hat
neue
Karl,
Motivation gesorgt, natürlich.
genau, das hat Karl dem Siebten natürlich massiv genutzt. Und am Ende der zweiten Phase brach dann die englisch-burgundische Allianz. Die ist dann zerbrochen. Die Burgunder haben sich wieder den Franzosen unterworfen. Aus politischem Interesse, weil sie so eingeschüchtert waren von Orléans, weil man die einfach mal verbrannt hat. Man kann es nicht genau sagen. Und dann ist sozusagen diese zweite Phase beendet worden. Bis dahin Fragen.
Nee, tatsächlich nicht so sehr. Ich bin damit jetzt eigentlich schon sehr glücklich, was du alles zusammengeschustert hast. Ich habe mich auch ein bisschen zu sehr vielleicht eingemischt. Aber ja, dadurch sind ja alle meine Fragen jetzt schon geklärt. Da bin ich vielleicht immer etwas zu vorschnell.
Jetzt haben wir folgende Situation. Also die dritte Phase schloss sich kurz nach der zweiten Phase ein. Jetzt haben wir folgende Situation. England hat zwar weit Kontrolle über ganz Nordfrankreich und über Aquitanien, also zwar großes Besitz, aber in England herrschte seit 15 Jahren ungefähr, herrschte, also seit Heinrich der Sechste ein Jahr ist, eigentlich so eine Art Regentschaft für diesen Heinrich den Sechsten, weil mit einem Jahr kann man noch nicht König als König regieren. Und das Parlament. England hatte nämlich ein Parlament. Und das Parlament hat sehr viele Berater des Königs ins Exil geschickt oder halt auch getötet. Das heißt, wir haben jetzt die Situation, in England ist ein relativ unfähiger König, nämlich Heinrich der Sechste von Lancaster, war ziemlich unfähig und er hatte keine Berater mehr, weil das Parlament sie alle hat enthaupten lassen oder verjagt. Und damit war England sehr handlungsunfähig. Und damit haben dann die Franzosen angefangen, zusammen natürlich auch mit den Burgundern, immer weite Teile Frankreichs zurückzuerobern. Sie haben die Normandie zurückerobert, sie haben Aquitanien zurückerobert. Und dann gab es 1453 die letzte englische Offensive. Der damalige General John Talbot hat die angeführt. Und die Engländer wurden dann in der Schlacht bei Castillon geschlagen. Also es ist die einzige Schlacht, aber leider die Entscheidungsschlacht, in der die Engländer besiegt wurden von den Franzosen.
Ja, ne?
Und dann war der Hundertjährige Krieg beendet. Und für England ging der Krieg allerdings weiter. Er mündete im Rosenkrieg. Und da kam es dann auch. Dann hat der Herzog von York einen Staatsstreich versucht, um gegen die Lancaster-Dynastie zu vorzugehen. Und dann kam es in England zum Rosenkrieg.
Ja, soweit interessant auf jeden Fall. Der Hundertjährige Krieg hast du auf jeden Fall gut vorgetragen. Ich würde auch sagen, sehr verständlich und auch schön in der Reihenfolge, dass man darüber mal zumindest grundsätzlich weiß, worum es geht. Und es ist halt auf jeden Fall auch sehr lange, sodass man vielleicht am Ende gar nicht mehr so hundertprozentig wusste, wie es denn angefangen hat. Damals, weil die Geschichtsschreibung
Genau,
damals, sagen wir mal,
damals wussten sie es wahrscheinlich nicht. Genau, was waren die Folgen? Das ist natürlich jetzt, die Engländer wurden aus Frankreich vertrieben und das hat natürlich einen tiefen Graben in die englisch-französischen Beziehungen gerissen und die waren eigentlich immer gegeneinander. Selbst wenn sie
Ja.
auf derselben Seite gekämpft haben, waren sie immer gegeneinander.
Und vor
Selbst im
allem muss man da auch sagen, dass es natürlich dann auch Frankreich so ein bisschen als die dominante Macht kristallisiert hat für dieses
Genau.
Zeitalter, was zu kommen war auf dem Kontinent, weil sie
Genau,
halt
Frankreich
einfach so viel
führt.
Land zurückgewonnen haben und man muss ja sagen, der östliche Nachbar, das Heilige Römische Reich, war halt ein sehr stark dezentralisierter Staatenverbund.
Genau. Das heißt, es gab da natürlich noch andere Mächte, wobei man auch sagen muss, zu der Zeit strebten viele Großmächte auf. England wurde erstmal quasi weggetreten von der Bühne Europas, dann haben sie sich auf ihre Insel zurückgezogen. Aufsteigend zu der Zeit
Ja,
waren
das haben die oft
natürlich
gemacht, die Engländer.
aufsteigend zu der Zeit waren natürlich die beiden Kolonialmächte, Portugal und Spanien.
Ja,
Das
das
war
hat im
natürlich.
Prinzip genau Ende 100-jähriger Krieg, Anfang Zeitalter der Entdeckung. Yo, da
Genau, da
drüben ist
fing das
anscheinend noch
dann.
eine große Landmasse. Let's
Fing das dann
go.
an. Welche Dynastie ebenfalls extrem stark war, war die Habsburger Dynastie zu der Zeit.
Die im Heiligen Römischen Reich verankert war. Aber ich glaube, das ist noch eine Geschichte für einen anderen Tag.
Genau, das definitiv. Und natürlich die super Großmacht zu der Zeit, welche angefangen hat, nach Westen zu expandieren, das Osmanische Reich.
Ja, das ist auf jeden Fall auch nochmal eine interessante Sache. Und vielleicht werdet ihr im nächsten Jahr der Zeit darüber auch schon was von uns hören. Aber da würde ich jetzt erstmal sagen, ist das jetzt erstmal der Endpunkt zum
Genau.
High-Story. Das
Ich
war's von mir, Sean.
bedanke mich und verabschiede mich.
Genau, das war's von mir, Sean. Ich bedanke mich auch. Und von
Von mir, Cohn.
Ciao.
Tschüss.
Abonniert uns auf allen möglichen Podcast-Plattformen, wenn es geht.